Dann mix uns mal was Feines. Was mixst du uns denn da überhaupt?
Das ist ein Whisky Smash. Es ist ja ziemlich warm. Und ich denke, da ist irgendwas, was nun nicht ganz so stark ist.
Cool. Da trinke ich erstmal einen Schluck Störtebeckerpilz drauf.
Dann nehme ich mal einen Löffel.
Bitte bediene ich.
Ja.
Herr so. Tim hat mir die Küche geentert und hat hier aus seiner Fahrradtasche so ein eigentlich komplettes Barset rausgezaubert und wird uns jetzt was Leckeres mixen. So, Tim, was machst du da jetzt eigentlich genau? Was mixst du da?
Ist ganz lecker, weil er ein bisschen frisch ist, er hat ein bisschen Zitrussäure. Im Endeffekt ist das ein bisschen Zitronensaft, ein paar Blätter Minze, ein bisschen Zuckersirup. Und dazu unser Wild Turkey 101, den wir natürlich in unserem Sample Set hatten.
Wild Turkey 101!
Genau. Mir fällt gerade ein auf, zu wenig Whisky im Cocktail.
Das ist nicht Liebe, die da aus dir spricht, wenn du zu wenig Whisky im Cocktail hast.
Stimmt.
Kann ja auch die Minze nicht irgendwie klein gemörserte Minzbonbons oder Pfeffis oder, oder getrocknete Minze nehmen, sondern wenn es möglich ist, auch frische Minze.
Genau, und möglichst auch viel Eis parat haben, denn Schmelzwasser ist cool.
Wir brauchen viel Eis.
Ja, also ich habe irgendwie für den Abend 2 Kilo Eis gekauft. Mal gucken, ob das reicht. Im Endeffekt bereite alles vor und packt alles in den Shaker. Ich habe so einen dreiteiligen Shaker, der ist für den Hausgebrauch eigentlich ganz cool, weil man hat ein eingebautes Sieb. Jetzt hat nicht jeder eventuell ein Barsieb zu Hause, auch jeder Anfänger will sich irgendwie vielleicht kein Barsieb oder so kaufen. Und meiner ist tatsächlich mal bei einer Flasche Smirnoff dabei gewesen für umsonst. Und Smirnoff reicht vollkommen aus. Also ich benutze den seit Jahren. Und das ist perfekt. Man kann sich natürlich auch eine ganze Barausstattung kaufen, aber das geht natürlich erstmal ins Geld.
Die guten Smirnoff-Zeiten. Das Geräusch, das klingt total krass hier auf dem
Kopfhörer. Das ist ein Audioporn.
Ich weiß nicht, ob das funktioniert. Wir werden sehen. Es klingt, als würdest du an so einem Flipper-Automaten stehen. So.
Okay.
Wir gucken mal.
Ich denke, das funktioniert ganz gut. Und wenn, habt ihr ein bisschen mehr Spaß zu Hause.
Bevor der Tim hier im Schweiße seines Angesichts hier alles voll tropft, hört er mal auf mit Shaken. Ja, es riecht auf jeden Fall sehr gut, bis hier rüber.
Das Gute ist, ich bin ja kein ausgebildeter Barmann, ich darf hier.
Der Tim ist, ich möchte das festhalten, er ist kein ausgebildeter Barmann. Wir sind nämlich tatsächlich nur Connoisseure. Es sieht wunderbar aus und davon machst du jetzt noch ein Foto, damit du das in die wunderbare Insta-Story packen kannst, wenn du mal da bedienst.
Ja. Zack. Willst du Gemüse?
Du meinst ein Stück Zitrone?
Ja.
Ja, fällt bei mir unter Obst. Ich würde aber trotzdem was nehmen.
So, na dann. Viel Spaß damit. Vielen
Dank. Ah, jetzt kann ich endlich an meinem Mikro sitzen. Ja, sehr schön, mal wieder hier zu sein. Seit langem sehen wir uns auch mal wieder in deiner Küche zum Podcasten.
Ja, kommt selten vor. Aber ist doch schön, so habe ich mir das immer vorgestellt in der Corona-Zeit. Wir beiden gemeinsam wieder am Tisch.
Ja.
Und sprechen über die schönen Themen des Lebens.
Ich mache das mal so, wie man es auch oft irgendwie in der Bar bekommt. Wenn ich hier in Leipzig bei uns in meiner Stammbar bin, in der Rohrschachbar in der Südvorstadt, da ist es oft so, dass ich mir irgendwie einen Cocktail bestelle und da ist irgendeine Zutat drin, wo ich keine Ahnung habe, oder ist eine Zutat drin, wo ich natürlich weiß, was es ist, aber nicht weiß, wie jetzt dieser besondere Bourbon, wie jetzt dieser besondere Wermut, was auch immer schmeckt. Und da frage ich dann immer mal so, kann ich mal einen Schluck? Und dann kriege ich in der Regel auch mal zum Probieren so einen Schluck, um das besser einordnen zu können. Und das machen wir jetzt hier auch einfach mal, denn wir haben euch ja das Sample-Set rausgeschickt. Wir haben jetzt einen Teil davon in den Cocktail gegeben. Gar nicht so wenig. Das waren jetzt 3x7 cl. Ordentlich. habe gemerkt, dass mein Shaker zu klein ist für 3 Cocktails, aber es hat gepasst. Ich habe dann, nein, nicht an Eis gespart, aber ich habe ihn quasi fast randvoll gemacht. Aber es ging gut. Und wir werden jetzt trotzdem natürlich noch den Wild Turkey, den wir ins Sample Set gepackt haben, auch nochmal so probieren. Ein bisschen was ist in der Flasche noch drin. Deswegen werden wir das jetzt auf jeden Fall noch nutzen.
Genau, warum können wir das machen? Ich habe eher durch Zufall eine 1-Liter-Flasche erworben, statt eine 0,7-Flasche. Und deswegen haben wir halt auch ein paar CL mehr drin und können da jetzt hier ganz entspannt neben dem puren Verkosten von dem Wild Turkey 101 auch noch einen Cocktail probieren. Herzlich willkommen zu Dram Good, dem Whisky-Podcast. Mein Name ist Oliver.
Ich bin Tim.
Und wir möchten heute mit euch bummelig eine Stunde über das Thema Whisky sprechen.
Und der riecht gut, der Whisky heute. Ich sag dir, draußen sind es bei uns gerade hier in Leipzig, ich schätze mal so, weiß nicht, immer noch um die Uhrzeit 28 Grad geschätzt. Okay, die Luftfeuchtigkeit lässt es natürlich ein bisschen wärmer erscheinen. Auf jeden Fall ist es noch relativ warm. Das bringt oft bei Whiskys natürlich so extreme Aromen zur Geltung. Ich finde, je wärmer der wird, desto mehr kommt auch aus dem Glas. Und oft riecht dann Whisky auch warm, finde ich. Und das ist das, was hier gerade so rauskommt. Also es ist wirklich so eine Wärme, die dir entgegensticht. Ein wohliges, molliges Gefühl irgendwo.
Ja, und zu diesem wohligen, molligen, was du als mollig bezeichnest, das ist, ich finde, der riecht dickflüssig, cremig.
Genau.
Sirupartig. Nicht das, also süß, unglaublich süß in der Nase, vanillig, hat halt diese, hat dadurch diese sirupartige Cremigkeit, auch wenn man das eigentlich nicht riechen kann, Cremigkeit, aber er riecht einfach cremig.
Mhm. Stimme ich dir definitiv zu, so ein bisschen sahnig auch dann.
Mhm.
Ich würde, wenn ich den jetzt, wenn ich nicht wüsste, was im Glas ist, ich würde auch auf eine nicht klare Spirituose tippen. Also für mich riecht es auch irgendwie, als wäre das irgendwie so ein bisschen milchig hier. Aber total cool. Also ich, wie gesagt, ich hatte das, glaube ich, schon mal irgendwo gesagt, der Wild Turkey, ich hatte ihn schon ein paar Mal probiert und hatte auch mal eine Flasche davon gekauft zum Mixen und auch zum Trinken. Der 101, großartig.
Genau. Er eignet sich, glaube ich, auch deswegen ganz gut, weil er einen relativ hohen Roggenanteil für einen Bourbon hat.
Mhm.
Und dadurch kräftig ist, Würze hat, verglichen jetzt beispielsweise mit dem Maker's Mark, der das Gegenteil davon ist, der eben halt einen sehr hohen Weizenanteil hat, der eher seidig ist und elegant und weich, ist der Wild Turkey eben wild. Ja, das ist so der erste Punkt, glaube ich, den man da nach vorne stellen muss. Das zweite ist, er hat halt echt Kraft. Und diese Kraft, die kommt natürlich nicht nur aus der Mash Bill, sondern diese Kraft kommt auch aus den Volumenprozenten. Der heißt Wild Turkey 101, weil er halt 101 Proof Alkohol hat. Und 101 Proof, das ist das amerikanische Maß für Alkoholstärke, das kann man einfach durch 2 teilen, dann hat man Volumenprozent und deswegen kommt man auf 50,5%. Deswegen hat der Junge auch ein bisschen Bums.
Ja, aber ich muss sagen, das kommt in der Nase gar nicht so rüber. Der hat zwar richtig, also er geht in die Breite, ist tief, aber ich habe null Stechen, null irgendwelche unangenehmen Auswirkungen in der Nase zumindest. Ich habe ihn jetzt noch nicht probiert. Das wirkt sehr, sehr gut eingebunden.
Ja.
Und auch, wie gesagt, wir haben relativ hohe Temperaturen. Ich habe jetzt auch nicht mein Glas irgendwie vorher gekühlt oder so. Und es macht Spaß. Also ich würde niemals tippen, dass ich hier einen Whisky im Glas habe, der Ü50 Volumenprozente hat.
Genau. Ich glaube aber deswegen ist er auch für Cocktail, die Cocktail-Szene so interessant, weil er eben diese Kraft auch über den Alkohol hat.
Mhm.
Ja, also ich glaube, den gibt es ja auch in einer 80-Proof oder 81-Proof-Variante. Ich glaube 81, also 40,5% hat er dann, glaube ich, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und der ist natürlich deutlich schwächer und nimmt sich preislich auch, glaube ich, gar nicht so viel. Von daher würde ich immer empfehlen, den 101 zu nehmen. Der hat einfach von allem mehr und das ist das coolere Produkt.
Definitiv. Ich habe gerade mal probiert. Auf der Zunge bringt er definitiv so auch die Stärke rüber. Ja, es hat eine schöne Süße, aber die schlägt sofort. Also man hat, sobald der gesamte Mundraum ausgekleidet ist, wird es einfach nur würzig. Und man hat so ein ganz schönes Prickeln, man hat eine leichte Pfeffrigkeit. Dann auf den Seitenzungenflügeln quasi kommen dann wirklich so allerhand Gewürze zum Tragen. Man hat die Vanille außerdem. Geht immer weiter und relativ lang, sogar im Abgang, hätte ich nicht gedacht für eine Flasche, die gerade so knapp unter 30 Euro oder 30 Euro kostet.
Also die 25 Euro bezahlst du in der Regel für so eine 0,7er und 30 dann für den Liter. Ja. Das heißt, es lohnt sich schon, einen Liter zu nehmen, wie wir das jetzt auch gemacht haben. Etwas über 30. 30, 90 oder irgendwie sowas. Also man kriegt den auf jeden Fall dafür und das ist, also der Preis ist fantastisch. Gibt, glaube ich, da nichts Vergleichbares mit deren in der Qualität zu dem Preis. Fällt mir zumindest so wirklich nichts ein auf die Schnelle. Und wie du sagtest, pfeffrig, angenehm pfeffrig, weil diese Bourbon-Süße auch mit drin ist. Man spürt auch, dass der ein gewisses Alter hat. Es ist ja ein Kentucky Straight Bourbon, das heißt, der muss Minimum 4 Jahre alt sein. Ah, okay. Aber wenn er weniger als 4 Jahre hat, muss es auf der Flasche draufstehen.
Ja.
Wenn der sozusagen No-Ager ist, muss der mindestens 4 sein. Und das ist er. Das ist, ich denke mal, irgendwas zwischen 4 und 6 Jahren wird er haben, wenn die Fässer da drin haben. Ohne das jetzt genauer zu wissen, aber würde ich jetzt einfach mal so sagen. Und das ist für Bourbon schon ordentlich. Also es ist ein Kentucky Straight Bourbon. Und da gibt es ja doch ein paar Regelungen. Und da gehört eben dieses Mindestalter von 4 Jahren, wenn nichts anderes draufsteht, dazu. Und da hat man schon ein gutes Produkt.
Hey, für den Preis auf jeden. Und wie gesagt, zum Cocktails mixen, ich mag ja Rye Whisky auch ganz gerne, weil man da immer mal ein paar Sachen, auch verschiedene Cocktails erfordern ja irgendwie Rye Whisky. Dann kann man den vielleicht als Multitalent vielleicht sogar am Anfang irgendwie sich besorgen, um einfach beides abzudecken. Dadurch, dass er diesen hohen Roggenanteil hat, dann kann man das ruhig mal austauschen. Finde ich cool. Also ist total interessant auf jeden Fall. Und wie gesagt, im Cocktail macht er gerade auch eine gute Figur, finde ich. Wenn wir das jetzt nochmal vergleichen so ein bisschen, er kommt auch gut durch, ne?
Sag nochmal ganz kurz, wir haben ja vorhin schon gemixt, die Aufnahme könnte etwas schrottig sein, deswegen weiß ich nicht genau, ob wir dann nachher noch wissen, was wir da gemixt haben. Kannst du vielleicht nochmal kurz zusammenfassen, was wir da im Glas drin haben, beziehungsweise was du hier an meinem Küchentisch mit deinem von zu Hause mitgebrachten Cocktail-Set, der ist nämlich ein mobiler Cocktail, Connoisseur, was du hier gezaubert hast.
Heute, ausnahmsweise mal. Naja, wie gesagt, also ich habe halt zu Hause, dadurch, dass ich mich irgendwie für Whisky interessiere und irgendwann interessiert man sich auch für andere Spirituosen und eventuell auch für den ganzen Bereich Bar als solchen, habe ich irgendwie, also ein paar Sachen habe ich halt zu Hause, weiß ich, ein Rührglas, ein Shaker, ein Barlöffel und ein Jigger. Das ist jetzt nicht großer Aufwand, kann sich jeder irgendwie günstig kaufen und kann dann halt zu Hause auch mal, vor allen Dingen jetzt in der Corona-Zeit vielleicht oder so, mal einen Cocktail mixen, ne? Wenn man halt vielleicht nicht in eine Bar gehen kann, vielleicht hat man auch keine coole Bar um die Ecke oder so. Und dann kann man sich auch mal einen Cocktail mixen, was ganz angenehm ist. Und wenn man halt irgendwie anfängt, wie zum Beispiel bei Whisky, auf Qualität zu achten, macht man das auch in vielen anderen Bereichen. Das macht man dann irgendwie vielleicht auch mit Cocktails.
Und ganz kurz, alle unsere Zuhörer, die auf dem Land leben, und bei denen es dann so Landgasthöfe gibt, die sind natürlich jetzt genau die Audience, die gut zuhören sollte, weil da bleibt euch ja, wenn ihr nicht Auto fahren wollt, noch fast nichts anderes übrig, also Auto fahren und Cola trinken, fast nichts anderes übrig, als vielleicht auch mal sowas zu Hause auszuprobieren. Und wenn der Tim das hier mit mir hinkriegt, dann kriegt ihr das zu Hause bestimmt auch hin.
Ja, das glaube ich schon. Also man muss da einfach offen sein und einfach mal probieren. Ne? Es gibt so viele Sachen, die man ausprobieren kann. Man findet dann so, weiß nicht, Cocktails, wo man dann sagt, so ja, da habe ich Bock drauf und dann kann man sich auch mal zu Hause mischen. Muss ja jetzt nicht andauernd sein, aber ab und zu ist das was ganz Cooles, finde ich. Und es macht mir halt auch einfach Spaß. Und heute, wie gesagt, habe ich einen Whisky Smash für uns zubereitet. Und der ist eigentlich ganz, ganz einfach zuzubereiten, denn man braucht eigentlich nur ein bisschen Bourbon, ein bisschen Zitronensaft, am besten frisch gepresste Zitronen nehmen. Also auch bei, wie gesagt, Cocktails ist es wichtig, am besten frische Zutaten zu nehmen. Ein bisschen Minze braucht man noch dazu und ein bisschen Zuckersirup. Den Zuckersirup kann man entweder kaufen. Ich habe immer den Rohrzuckersirup, der ist ganz schön. Gibt es in kleinen Flaschen. Man kann aber auch ganz einfach selbst Läuterzucker herstellen. 50-50 Mischung Wasser und Zucker, am besten Rohrzucker nehmen. das Ganze einmal aufgekocht, abkühlen lassen, schön rumgerührt, dass es sich quasi ordentlich vermischt und dann ist es gut. Dann kann man das in den Kühlschrank stellen. Ich nehme dann ab und zu, ich habe immer so kleine Flaschen mal gehabt, diese 0,2er Flaschen, ihr kennt die sicher, von zum Beispiel Bruichladdich. Und da kann man das dann schön abfüllen, wenn die vorher mal ausgekocht waren, stell das in den Kühlschrank, dann ist das auch haltbar und gut verwendbar. Also man muss nicht immer Sachen kaufen, man kann es auch mal selber machen. Und kann da zum Beispiel dann auch mal sagen, okay, hey, ich habe vielleicht hier mir gerade diesen Zucker gekocht. Man kann das zum Beispiel auch in einer Variation machen. Man nimmt anstatt von Zucker Honig und Ingwer und kocht das im Winter auf. Gibt total coole Sachen, die man daraus machen kann. Auch eben mit Whisky. Und heute eben ganz normaler Zuckersirup dazu. Und dann packt man eben diese Sachen in einem gewissen Verhältnis. Also googelt einfach mal das Rezept oder schaut euch im Cocktailbuch eures Vertrauens mal das Rezept zum Whisky Smash an. Das hat in den Ende der 90er wurde das Rezept in New York erfunden und hielt dann quasi Einzug in die Bars der Welt und ist extrem lecker aufgrund der Kombination aus eben der Würze des Whiskys. Man hat dann die Säure der Zitrone, die Süße des Zuckersirups und natürlich die schöne Frische von frischen Minzzweigen. Und das alles zusammen ist halt ein idealer Sommerdrink einfach. Und wir haben jetzt, wie gesagt, so hohe Temperaturen. Ich habe mir überlegt, okay, was könnte frisch sein? Was könnte auch mit Whisky zusammenpassen? Und da haben wir das einfach genommen. Und ich muss sagen, lecker.
Ja, ein Tipp vielleicht noch an der Stelle zu dem Thema, wo kriege ich so ein Rezept her? Einfach auch mal bei YouTube reinhämmern. Da sind Äonen von Menschen, die, wie wir hier einen Podcast machen, in der Barszene dort ihr Wissen zeigen und Rezepte den Zuschauern zur Verfügung stellen und da ermöglichen, eben sowas mal mitzumachen. Ja, da kann man auch genau sehen, wie die das tun, dieses Shaken, Rühren, was auch immer. Und da findet man mit Sicherheit auch die eine oder andere Inspiration. Ihr werdet feststellen, die machen das alle ein bisschen anders. Ich habe mir im Vorfeld mal ein, zwei Videos angeguckt. Der eine benutzt dann Limetten statt Zitronen etc. Also jeder Barkeeper will sich natürlich vielleicht auch ein bisschen absetzen mit seinem Spezialrezept, indem er da so ein bisschen variiert. Das hat der Tim ja vorhin schon gesagt, das Ganze lebt auch von den Variationen. Und wenn man mal ein, zwei gemixt hat, dann kann man ja auch da mal einen anderen Bourbon nehmen oder einen Rye oder was auch immer. Kann vielleicht mit der Frucht experimentieren oder halt, indem man vielleicht auch ein bisschen mehr Alkohol dazu gibt. Da gibt es auf jeden Fall viele, viele Möglichkeiten, sich das genauso zu machen, wie man es mag. Und ich glaube, dass so ein Video oder ein Rezeptbuch oder was auch immer da einfach ein guter Einstieg ist, um das noch einmal vor sich zu haben und das nicht komplett nur von uns von der Tonspur mitgenommen dann ausprobiert, sondern sich das nochmal anschaut.
Ja, und der beste Weg, das Ganze irgendwie mitzubekommen, ist natürlich, ihr geht in eine gute Bar irgendwie bei euch ums Eck. Ich kann nur für Leipzig sprechen. Wir haben hier ein paar gute Bars. Wenn man irgendwie in der Innenstadt ist, gibt es das Imperi. Wenn man in der Südvorstadt ist, die Rorschachbar. Wenn man im Westen ist, dann kann man ins Rudis gehen. Es gibt richtig viele gute Bars in eigentlich fast allen Städten. Selbst kleine Städte haben in der Regel mindestens irgendwie eine Bar, die versucht, gute Cocktails zu machen. Wir sprechen jetzt hier nicht von Cocktails, die zugekleistert sind mit Fruchtscheiben und die quietschbunt sind, sondern eher so in Richtung traditionelle Cocktails, die auch schon eine längere Geschichte mit sich bringen, die auch ein bisschen fordernder sind, finde ich, die halt eben nicht nur süß und Alkohol haben, sondern die uns irgendwelche Geschmackswelten eröffnen, die man vorher nicht gekannt hat. Ich war irgendwann mal in der Rohrschachbar und der Barkeeper dort, Grüße an dieser Stelle, Maurice, stellte mir einen Cocktail hin, ich weiß nicht mehr, wie er hieß, und der schmeckte original wie ein Mordlach, aber halt nicht so stark wie ein Whisky, aber die Aromen, dieses Fleischige war da. Es stellte sich dann heraus, dass er halt eine Barkarte hatte, die lief unter dem Motto Umami. Und das hat halt Mordlach ganz, ganz viel, dieses Umami, dieses Fleischige. Und solche Sachen, ja, die lassen einfach das Genießerherz höher schlagen. Und ich kann euch alle nur ermuntern, geht in eure lokalen Bars, vor allen Dingen jetzt gerade in der Zeit, die Bars haben gerade wieder geöffnet, die brauchen auf jeden Fall auch jede Unterstützung, die sie bekommen können.
Ja, sehr geil. Also Mordlach, das juckt mich ja jetzt schon ein bisschen in den Fingern, mal zu fragen, ob der da für uns mal sowas machen könnte. Ist ja gerade gar nicht das Thema, aber neue Abfüllungen. Signatory Vintage hat heute angekündigt, wirklich just heute, dass sie einen, ich glaube, siebenjährigen Mordlach rausbringen in dieser Very Cloudy Abfüllungsreihe, wo meines Wissens nach eigentlich nur Ardmore und Bannerherbin drin waren. Du sagst, es gab schon mal Mordlachs. Finde ich auf jeden Fall cool. Die sind auf 40% runterverdünnt und extra nicht kühlgefiltert, sondern werden Fässer für ausgewählt, die eben extrem viel Scottish Mist in sich tragen, also die eh schon trüb sind, dann nur mit 40%. Und wenn man dann so ein Fläschchen hat und stellt die auch mal irgendwie ein bisschen, muss ja nicht in den Kühlschrank stellen, aber wenn man die normal in der Kammer stehen hat, wo es jetzt nicht gerade sommerliche Temperaturen hat, dann ist der trüb und richtig trüb. Dann sieht das aus, als wäre da Nebel in der Flasche. Und auf die Flasche bin ich schon ein bisschen heiß. Also Mordlach, 7 Jahre, 40% und very Signatory Vintage, Very Cloudy. Es ist absolut vom Preis her ist das unterste Level so für Scotch, aber ich finde das spannend. Und beim Mordlach kann ich mir auch vorstellen, dass es das sehr gut geht.
Und das sind auch gerade die Flaschen, die Spaß machen. Da hat man kein schlechtes Gewissen, wenn man die aufmacht, weil sie irgendwie ein Vermögen gekostet haben. Das ist was Interessantes, weil man diesen Scottish Mist hat. Es ist ein Mordlach. Er ist jung, na klar, und manchmal sind aber auch, haben wir ja schon jetzt oft genug gesagt, dass man halt auch mal die jungen Whiskys, dass sie halt auch geil sind, ne? Und gerade Mordlach hat Potenzial dazu. Dann schmeckt man vielleicht auch mal so direkt den Brennereicharakter noch eher raus, weil er halt eben nicht vom Sherry Cask erschlagen ist. Der kann sich ja eigentlich immer gegen Sherry Fässer durchsetzen oder oft.
Ja.
Aber dann hat man da nochmal auch diesen Brennereicharakter vielleicht ein bisschen intensiver. Und diese Very Cloudy Serie, die ist sowieso interessant, ne? Das ist ein cooler Ansatz, den Signatory Vintage da verfolgt. Gibt's immer mal wieder. Du hast vorhin gesagt, Ardmore gab's, Bonnerheaven gab's, es gab, glaube ich, auch noch ein paar andere. Und ich habe mal in der Base geschaut, es gab inzwischen auch 9 Mordlachs in dieser Serie, die immer so alle 2 Jahre oder teilweise jedes Jahr zwischen 10 und 7 Jahren abgefüllt wurden, so vom Alter her.
Es ist ja immer die Frage, was von diesen 9 hier auch angekommen ist, ne? Also es heißt ja, es ist ja nicht so, dass wenn Signatory Vintage Flaschen, Fässer bottelt, dass dann sozusagen die immer überall gleich verteilt werden. Das heißt, ich glaube nicht, dass schon in den letzten paar Jahren irgendwie 9 von diesen Dingern hier bei uns in den Läden standen. Kann natürlich sein, dass es 1 oder 2 waren, ne? Aber ich glaube, so viel waren es nicht, dass es hier ständig einen gab. Mir ist das erste Mal heute aufgefallen und ich habe gleich gedacht, das Ding brauchst du irgendwie.
Ja, geil. Hast du einen geordert?
Ja, ich habe mal einen geordert. Mhm. Zumal ich habe ja wirklich von Mordlach und Signatory, das verbindet ja auch irgendwie so ein bisschen. Ich habe aus der Cask Strength Collection mit diesen Vasen,
ja,
habe ich schon einen 10-Jährigen gehabt, habe noch einen 11-Jährigen im Schrank.
Mhm.
Von der 46% an Chill Filtered Collection habe ich einen 16-Jährigen und einen 17- oder 18-Jährigen gehabt. Leider beide leer, glaube ich. Ich glaube, ich habe keinen mehr von denen.
Bittim.
Ich glaube, die sind beide schon beide gone. Und jetzt, es kommt als nächste, ich habe von dir probiert, den 15-Jährigen, nee, das war Gordon McPhail, das war gar nicht.
Das war Gordon McPhail,
ja. Okay, schade. Aber ihr seht, Mordlach ist eine ganz spannende Destillerie für mich und da begeistere ich mich für alle Abfüllungen. Und deswegen muss der, wenn es den mit 40% von Signatory gibt, in einer total trüben Variante oder trüben Varianz, dann muss ich den natürlich auch mal probieren und bei irgendwas um 30 Euro kann man da jetzt nicht so viel falsch machen.
Definitiv. Was ich mir, wo du gerade Signatory sagst, was ich mir noch zugelegt habe, irgendwann letztes Jahr oder vorletztes Jahr, ist, ihr kennt ja sicher auch diese Signatory Silberdosen, ja, Unchill Filtered Collection, ist eben genau das Gegenteil im Endeffekt. Die sind halt mit 46 Volumenprozenten abgefüllt, das heißt, selbst wenn man dort ein bisschen Eis hinzugeben sollte oder den auch ein bisschen runterkühlt, dann wird der, oder auch,
was war mit, wenn du Eis hinzugibst, dann wird er trüb. Aber
bei dem nicht, bei 46 Volumenprozent ist entspannt, aber wenn es drunter geht, ja.
Ist die Frage, wie viel du reinschmeißt, ne?
Genau,
also wie sehr du verwässerst,
ja,
und
ja,
kühlst,
ja.
Dann irgendwann wird er natürlich schon trüb.
Also wenn ich Wasser hinzupacke, dann entsteht das natürlich. Aber das Wichtige ist, dass ich aus dieser Collection habe ich mir im Endeffekt eine Flasche geholt, die, ich glaube, 96 oder so destilliert war und dann so um die 19, 20 Jahre alt war. Und die gab es noch zu einem echt guten Kurs. Wenn ihr jetzt mal schaut, so, ihr könnt ja mal googeln. Googelt einfach mal nach einem 19 oder 20 Jahre alten Mordlach. Ich schätze, was da an Preisen rauskommt, ist um die 150 bis 200 Euro. Ist relativ kostspielig in letzter Zeit geworden und manchmal findet man noch solche Silberdosen. Ich glaube, ich habe für meine irgendwie 60 Euro bezahlt. Ja. Und da hat man eben Alter teilweise, ja. Man kriegt coole Fässer, die so runter reduziert sind. Die sind nicht irgendwie special, aber die zeigen, was die Brennerei kann. Die haben oft Alter. Gibt's immer mal wieder aus den 90er Jahren um die 70 Euro verschiedene Brennereien. Ich erinnere mich an Linkwood. Ich erinnere mich,
Kleinlisch.
Ein Traum. Ich versuche Olli seit einem Jahr ungefähr eine Flasche Kleinlisch irgendwie abzuluxen im Tausch. Signatory Silberdose, Kleinlisch 1996, ich glaube 20 Jahre alt oder 19 Jahre alt. Total geil. 64 Euro die Flasche gekostet. Hatte ich eine Flasche, habe die getrunken, mit Freunden aufgemacht beim Stammtisch. Wir waren alle begeistert. Der hatte einen ganz leichten Schwefeleinschlag. Das hat aber zum Kleinlisch total geil gepasst. Und es war lange Zeit mein Lieblingswhisky, weil diese 46 Volumenprozente auch genügend sind. Ich brauche nicht immer eine Fassstärke. Das ist halt irgendwie, teilweise sind Fassstärken, das ist cool, weil man kann mit Wasser spielen. Das ist cool, weil es dem Whisky natürlich auch ordentlich Power gibt. Aber, ich meine, so ein 46 Volumenprozente, das ist auch relativ viel. Und der Whisky hatte auch Kraft. Das passt zu manchen einfach. Es ist mehr als das Mindestmaß, was geboten ist mit 40 Volumenprozenten. Und der hat einfach so viel Spaß gemacht. Und ja.
Das Besondere ist, bei genau diesem Ausschnitt aus diesen Serien ist, sie haben ein hohes Alter, irgendwas zwischen 17 und, ich sag mal, 21 Jahre. Mhm. Sie haben 46%. Die Fässer sind eher auf der inaktiveren Seite.
Ja.
Das sind irgendwie Refill-Fässer. Das heißt, die Malls haben nicht viel Farbe. Ich hatte einen fetter Kern, der sah aus wie, also, die war nicht mal Weißwein, ne?
Ja.
Aber durch diese lange Reifezeit, haben die eine unheimlich schöne Entwicklung hingelegt und die sind super gut trinkbar. Und der Distilleriecharakter ist noch da. Man hat halt nicht so strammen Fasseinfluss, sondern der ist eher gediegen und die sind total toll. Ich stehe total auf diese Reihe. Mhm. Und ihr findet, weil der Mordlach, muss man sagen, Mordlach und Kleinlisch, sind ja nun, die haben halt viele Fans. Das ist jetzt nicht erste Reihe Distillerie, aber auf der Seite der Whisky-Begeisterten haben die ein hohes Ansehen und deswegen sind die schon schwerer zu finden. Es gibt aber aus dieser Reihe Unsheffield Collection auch noch Glenlossie, Glenkeys, Vetterkern,
Glenelgin,
ne? Dalhuin oder Dalhuin oder wie das heißt.
Ja, Dalhuin, glaube ich. Ja.
Dalhuin, ne? Von denen gibt es Abfüllungen und die findet man noch, die gibt es nicht mehr für 50 Euro wie noch. Also den Vetter Kern und den Glenkeys habe ich mir für 49,90 mit 19, 20 Jahren geholt. Das gibt es jetzt nicht mehr. Aber so für 65, 70 Euro müsste man die auf jeden Fall noch irgendwo kriegen.
Ja, ja.
Auch im normalen Handel, weil die nicht so gefragt sind. Aber das sind absolute super Whiskys. Die würde ich jedem fast starken 8-jährigen First Fill Sherry Dingen vorziehen.
Definitiv. Und selbst, es gibt ja noch von Signatory Vintage diese andere Linie mit nur 43 Volumenprozenten. Hat die einen Namen eigentlich? Ich glaube, es ist die Signatory Vintage Collection einfach nur, ne? Vintage Collection. Das heißt, das sind Whiskys.
Ja.
Kennt ihr sicher, orange und beige Dose.
So wie so Kupfer, ne?
Genau, so ein bisschen kupfermäßig, ja. Und die Teile sind teilweise auch geil. Wenn ihr da mal schaut irgendwo, dass er mal einen bekommt, der vielleicht vor so, keine Ahnung, 10 Jahren abgefüllt wurde, die gibt's aktuell noch voll günstig zu bekommen. Also ich spreche da immer noch, okay, von, weiß nicht, auch 60 Euro, vielleicht 50 Euro mal, wenn man Glück hat. Aber man findet davon halt noch alte Abfüllungen. Das heißt, die halt schon vor längerer Zeit abgefüllt wurden. Da findet man einen, der, weiß nicht, abgefüllt, sagen wir mal 2009 oder so. Und dann wurde das Ganze halt irgendwie Anfang der 90er destilliert. Macht total Spaß, sowas zu probieren. Und wir packen so eine Abfüllung für euch in das nächste Sample-Set auf jeden Fall rein.
Das nächste Sample-Set.
Er hat
es gesagt. Und ich muss natürlich diese angeteaserte, diese vollendete Überleitung direkt beim Schopfe packen. Und über das nächste Sample-Set reden.
Hast du Bock?
immer Bock.
Das Witzige ist ja, Olli darf diesmal abfüllen.
Ja, die Arbeit liegt diesmal leider auf meiner Seite. Der Tim hat das ja extrem gut gemacht und vielleicht kriege ich mich da noch irgendwie rausgequatscht, aber es sieht, glaube ich, schlecht aus. Weil, ich glaube, 3 Flaschen diesmal aus meinem Fundus kommen. Und da macht es natürlich Sinn, dass ich das auch abfülle. Von daher, schauen wir mal. Aber ich werde das schon machen. Klar, kein Ding.
Sicher machst du das?
Da werde ich auf jeden Fall, wie du sagtest, einen lustigen Abend haben, mir vielleicht einen Dram gönnen und dann eben hier, ja, in Sisyphus-Arbeit da die Flaschen verteilen. Es sind ja nur 4. Jetzt muss man auch mal in den Kirche im Dorf lassen. So ein Drama ist es dann ja auch nicht. Ne? Also null. Kriegt man schon hin. Nein, was haben wir vor? Wir möchten 4 Flaschen mit euch teilen, von denen wir glauben, dass sie in Summe als Paket auch wieder preislich okay sind.
Mhm, definitiv. Ja,
also unsere Idee war jetzt nicht, die Kosten für dieses Sample-Set jetzt durch Edelabfüllungen in die Höhe zu schrauben. Wir wollten aber auch nicht nur Standards nehmen, die im unteren Preissegment sind. Wir hatten ja jetzt heute den Wild Turkey. Der hat natürlich die Gesamtkosten für so ein Set wieder runtergezogen, weil die einzelnen 5CL jetzt nicht so teuer sind.
Ja, der hat den Gervin ausgeglichen, definitiv.
Der hat den Gervin ausgeglichen, der halt deutlich über 100 Euro lag. Und so bewegt sich das auch. Wir haben jetzt an erster Stelle im Paket drin den Diensten 18 Jahre Originalabfüllung. Ist spannend. Der ist vor kurzem in einigen Shops erschienen zu einem etwas reduzierten Kurs, warum auch immer, als Sonderangebot etc., teilweise auch als normales Angebot, aber deutlich günstiger, als er noch so vor 2-3 Jahren zu haben war.
Ist das so?
Ja, ja. Vor 2-3 Jahren war der 20 Euro teurer.
Ich dachte, der war einfach weg und jetzt ist er wieder da, aber der ist auch noch günstiger als vorher.
Naja, der ist auch günstiger als vorher. Krass. Und der hat mich schon immer interessiert. Dienst, eine tolle Brennerei. Mhm. Und der 18-Jährige ist halt, glaube ich, es gibt noch einen 20-Jährigen, aber der 18-Jährige ist halt für mich so ein Volljähriger. Das ist so, das muss man echt mal probiert haben. Ich habe den selber noch nicht probiert. Denke aber, dass die Firma Diensten da schon was Ordentliches zaubern wird. Oder gezaubert hat, weil das ist ja schon da. Zaubern wird das Quatsch. Was Ordentliches gezaubert hat. Und da freue ich mich sehr drauf, dass wir den dann auch mal seiner Bestimmung zuführen. Den habe ich vor nicht allzu langer Zeit gekauft, eben mit dem Wunsch, den auch in so ein Sample-Set zu packen.
Ja, der spaltet ja auch so ein bisschen, finde ich, der Diensten. Ne? Von daher ist es, glaube ich, ganz interessant, weil der so ein relativ interessantes Aroma auch hat. Aber was gibt's als nächstes?
Ich muss überlegen. Ich habe einen, also es ist bestimmt schon 2 Jahre her, da habe ich mal einen alten Blend erworben.
Ah.
Genau.
So billiges Zeug.
Genau, sehr billiges Zeug. Ich glaube, zum damaligen Zeitpunkt. Das ist ein 5-Jähriger.
Auch noch junges Zeug.
Und hat etwas mit der Appellauer Distillerie zu tun.
Ah, du redest vom White Heather.
Genau. Und zwar, wer sich so ein bisschen mal mit Blends aus den 60er und 70er Jahren beschäftigt hat, also die zu der Zeit abgefüllt wurden, der kennt unter dem Namen White Heather eine Flasche, die hat einen viereckigen quasi, also sieht aus wie so ein Würfel.
Unterbau. Die sieht aus wie eine Maker's Mark Flasche.
Ja, das stimmt. Ne? Sieht ein bisschen aus wie eine Maker's Mark Flasche, das
ja.
Ist richtig. Es ist so wie ein Würfel mit abgerundeten Ecken und obendrauf ist dann der Flaschenhals. Und es ist ein 5-jähriger Blend, der eben 60er, 70er Jahre, ich bin jetzt kein Experte für Altersangaben bei alten Blends, aber irgendwo aus dieser Zeit kommt und der, so sagen alle Menschen, von denen man irgendwie mitbekommt, die ihn auch mal im Glas hatten, die da sagen, dass der eine sehr, sehr hohe Qualität hat im Vergleich zu Blends, die man heute bekommt, wo 5 draufsteht.
Definitiv.
Und es ist, wie gesagt, es ist der Malt-Anteil, da es ein Produkt von Appellauer ist, wird aus der Appellauer Distillerie kommen. Das heißt, es ist Appellauer Whisky drin plus noch ein zugekaufter Grain.
Ja, also vielleicht sind auch noch andere Whiskys drin.
Ja, genau.
Aber das weiß man nicht. Aber der Hauptanteil ist definitiv Appellauer aus der Speyside. Und das Interessante bei der Flasche ist einfach, das Teil ist halt schon irgendwie
selbst wenn wir annehmen, der ist aus den 70ern, es offenbart uns einen Geschmack, der längst verloren ist. Dadurch, dass irgendwie, sagen wir, das wurde in den 70ern destilliert oder nee, in den 70ern abgefüllt. Das heißt, das wurde der, in den 60ern destilliert.
Es ist 5 Jahre. Also von daher kann auch in den 70ern noch destilliert sein, aber
ja,
es ist ewig her.
Ewig her. Aber wir hatten damals andere Produktionsverfahren, wir hatten andere Gerstensorten. Also es war vieles ganz anders. Es gab zum Beispiel, ja, auch die Regelungen, die wir heute haben, gab es halt teilweise nicht. Ne? Wer weiß, was da für Fässer verwendet wurden. Und das ist einfach interessant. Wer das mal gemacht hat, auf einer Messe einfach so alte Blends zu trinken oder irgendwo anders, der weiß, wovon wir gerade reden. Und wir möchten euch einfach mit dem Sample Set mal die Gelegenheit geben, sowas auch zu probieren. Ja, 5 Jahre und ihr werdet euch wundern, was mit 5 Jahren Whisky oder 5 Jahren Fassreifung erreichbar ist. Also es ist total cool. Hier würde ich gerne einen Cut an der Stelle machen, bevor wir weiterreden über den
Whatever. Ja, wir sollten das nicht zu weit ausdehnen.
Ja.
Nur eine kleine Anmerkung noch. 5 Jahre im Fass und 50 Jahre in der Flasche. Also kann man fast, ne? Also das ist schon krass, ne?
Ja.
Also der war ungefähr 10-mal so lange in der Flasche jetzt. Und wir machen den dann auf jetzt die Tage und füllen den ab in Samplefläschchen für euch. Wie gesagt, der liegt jetzt hier schon länger rum. Ich habe den jetzt immer nicht aufgemacht und ich dachte, das ist mal eine gute Gelegenheit, den zu teilen und das Ding mit eben in dieses Package mit reinzupacken.
Was hast du noch rausgesucht?
Das ist eine gute Frage. Der dritte Whisky fällt mir gerade gar nicht ein.
Der dritte Whisky fällt dir gerade gar nicht ein? Schade. Aber ich habe den dritten Whisky und zwar ist das ein Tormoor. Ich habe es gerade schon kurz gesagt und zwar ist das ein Tormoor aus der Signatory Vintage Collection und das sind diese orangen Dosen. Die gibt es mit 43 Volumenprozenten und wenn man da mal, ich habe da mal bei einem Tasting eine relativ alte Abfüllung probiert, die wurde glaube ich 2000 und ich schätze 11 abgefüllt, ja, und das hat mich total gewundert, das war ein Bourbonfass, das war ein Tormoor, also eine Brennerei, die nicht wirklich bekannt ist, ein Bourbonfass, irgendwie Refill wahrscheinlich, es war auf jeden Fall kein Firstfill-Fass, war alles so von den Daten her so eher boring, 43 Volumenprozente, da habe ich den probiert und wir saßen, also in dem Tasting saßen alle Leute da, die probiert haben und sagten so, geil, was ist denn das? Und sowas habe ich auch dann quasi im Nachgang irgendwie gekauft, mir eine Flasche. Der ist jetzt nicht ganz so alt, der ist aus 2014, aber immerhin, der lag der jetzt 6 Jahre in der Flasche. 95 destilliert, 43 Volumenprozente. Ja, einfach eine coole Flasche, die hat, glaube ich, 65 Euro oder so gekostet. Und macht einfach Spaß, ne? Sowas zu probieren. Die würden wir auch noch aufmachen und einfach in das Sample Set mit reingeben. Und Olli, dann hast du noch eine aus deiner Collection quasi, und zwar aus Irland.
Genau, wir haben ja bei dem aktuellen Set haben wir ja einen Grain Whisky drin und einen Japaner. Der kommt ja in der nächsten Folge.
Ach so?
Ach so. Und in dem kommenden Sample Set haben wir einen Blend drin, wir noch einen steinalten, aber einen Blend. Mhm. Und eben tatsächlich einen Iren. Das ist jetzt auch kein gewöhnlicher Ire, sondern einer, der ein besonderes Experiment erfahren hat. Und zwar ist es, also es ist erstmal ein Produkt der Firma Westcork.
Mhm. Die machen ja immer nette Sachen. Also ich habe mal von Westcork ein paar Sachen probiert. Und vor allen Dingen die Fassreifungen, die verschiedenen, die anbieten, sind ja schon, das ist eine große Auswahl, meine ich. Und ich hatte, glaube ich, ein Portfass oder so, und der war ziemlich geil.
Ja, also die machen alles. Das ist so ein, wie soll man das sagen? Das ist für mich gefühlt eine Distillerie, die für ihre eigenen Abfüllungen keine wirkliche Strategie verfolgt, sondern die so alles irgendwie machen. Und da gibt es zig Abfüllserien, da werden Sachen unter verschiedensten Namen rausgebracht. Miezenhead. Habe ich eine Abfüllung im Schrank noch
stehen. Ist das auch Westcork?
Das ist auch Westcork, ein 14, also ein 14-Jähriger. Also die bringen einen 14-Jährigen raus in Fassstärke. Miezenhead heißt der.
Ja.
Und lustigerweise denkt man, der könnte von der Firma Westcork sein, weil die genau in dem Jahr, wo der destilliert wurde, auch ihren Produktionsbetrieb angekurbelt haben. Aber man weiß, dass die zu dem Zeitpunkt halt noch nicht die richtigen Single Malts gemacht haben ab Tag 1, sondern erst ein, zwei Jahre später. Und deswegen kann das doch nicht sein und ist zugekauft. Aber sowas machen die öfter, dass die halt mit dem Gründungsjahr verbunden Whiskys rausbringen.
Okay.
Damit die Leute denken, das wäre von denen selber. In dem Fall ist es jetzt aber kein Mietzenhead, sondern eine Apfelserie, die auch komischerweise nur zwei Flaschen gekannt hat. Und das ist die Glengariff-Serie. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Du kannst ja mal gucken.
Glengariff,
I don't know. Und da ist das Besondere, dass die Fässer behandelt wurden, bevor der Whisky reingefüllt wurde.
Wie behandelt?
Die wurden geräuchert oder mit Rauch versetzt. Da gibt es auch richtig ein Video zu.
Okay.
Oder gab es zumindest mal auf deren Homepage, als diese Bottlings aktuell waren. Und da gab es zwei verschiedene Flaschen. Bei der ersten hat man, andersrum, ich muss anders anfangen. Wenn man im Moor ist und Torf sticht, ist es manchmal so, dass es auch Bereiche von Moor gibt, wo das Holz konserviert wurde und nicht sich in Torf umgewandelt wurde. Das heißt, du hast irgendwie Holzstücke in diesem Moorbereich, die hunderte Jahre alt sind, aber eben noch intakt sind quasi.
Shoutout an alle Pfeifenraucher. Ihr wisst, was ich meine. Die alte Mooreiche gibt es nämlich als Tabakspfeife. Ah, okay. Und das ist genau sowas.
Okay. So, was haben die gemacht? Die haben beim Torfstechen, weil normalerweise ist Westcock Whisky, müsst ihr wissen, nicht rauchig, aber die haben halt damit rumexperimentiert oder wollten was machen, ohne dem Destillatrauch zuzuführen, also im Brennvorgang, und haben halt gedacht, wir gehen jetzt mal Torf stechen oder besorgen uns Torf und sind dabei auch eben über komplette Holzstücke gestolpert. Und dann haben die gesagt, okay, wir machen Folgendes, wir nehmen dieses Holz auch mit, auch wenn es kein Torf ist. Und dann haben die halt von ihrer Expedition einen Anhänger voll Holz mitgebracht, altes Torfholz, und einen Anhänger voll Torf, richtigen Torf, wie man ihn braucht, und haben dann dieses jeweils getrennt entzündet und mit dem Rauch, der von den Feuern aufsteigt, haben die Fässer geräuchert, ja, von innen.
Okay.
Also haben die Fässer aufgemacht und über den Qualm gehalten und haben quasi diese Fässer damit eingeräuchert und haben das einmal mit diesem Holz gemacht und einmal eben mit dem Torf. Okay. Und ich habe beide Flaschen gehabt, den mit dem Holz geräucherten. Das ist eine braune Flasche, die sind übrigens ganz lustig, die sehen aus wie Weinflaschen. Mhm. Die sehen nicht aus wie eine Whiskyflasche, sondern eine grüne und eine braune Flasche. Die braune Flasche ist eben mit der Holzräucherung. Fand ich total angenehm, dadurch, dass es wie eine Weinflasche ist oder wie eine Weinflasche aussieht, hat man das Gefühl, man hätte so einen Tafelwhisky, ne, der man so ja, irgendwie nebenbei schlabbern kann. Und das ist auch vom Preispunkt her mit knapp 30 Euro auch ein absolut günstiger Whisky, auch für so ein Experiment eigentlich eher eigen. Mhm. Das ist der eine, aber was wir jetzt verkosten werden, ist halt der mit dem echten Torf in der grünen Flasche, wo das Fass eben halt mit dem Torfrauch nochmal geschwängert wurde, bevor dann der Westcork Whisky reingekommen ist. Es steht kein Alter drauf, von daher kann man darüber relativ wenig sagen. Ich bin insofern gespannt, weil ich die erste Flasche aus der Serie richtig gut fand.
Ja.
Und von daher bin ich da frohen Mutes. Der ist mit 43% auch in dem unteren Level. Das ist bei Westcork eigentlich so üblich. Die sind alle so 40%, 43%, das sind halt die Iren. Die
ja,
füllen selten, entweder machen wirklich Cask Strength oder füllen halt oft dann ja eben mit niedrigeren Prozentwerten ab. Tut dem aber keinen Abbruch.
Ja. Genau. Sehr schön. Also ich bin gespannt auf die Sachen. Du hast ja, wie gesagt, diesmal die Hauptauswahl getroffen. Ich habe so eine Flasche beigesteuert, wo ich gesagt habe, so, ich habe Bock drauf. Ist auch ganz, ganz, ganz interessant, dann mal so reinzuschmecken. Noch was anderes. Weg vom Sample-Set hin zu eurem Feedback. Beim letzten Mal hatten wir euch gesagt, wir hätten so, gebt uns gerne mal ein Feedback, wann hört ihr Dram Good? Und wir haben so ein paar Sachen bekommen. Einige von euch, also oder viele von euch, hören Dram Good irgendwie so jeden Sonntag und nehmen sich Zeit dafür. Andere, ich habe heute erst eine Nachricht von Julius bekommen, der schrieb mir, er geht jeden Sonntag laufen und hört beim Laufen Dram Good. Dann gibt es einige von euch, die hören das beim Autofahren. Das verstehe ich auch total und dafür sind auch Podcasts mega geil. Das freut uns natürlich sehr, aber immer dran denken, don't drink and drive. Was ich auch witzig fand, war eine Nachricht, die ich bekommen habe. Ich weiß gar nicht mehr, wer es war, es ist schon ein bisschen her, aber da ging es darum, dass derjenige gerade frisch Vater geworden ist und sein Kind im Magen immer ausfährt, damit das Kind schön schlafen kann und hört dabei Dramgood. fand ich ziemlich cool. Ja, und so, das sind halt die klassischen Sachen, wo Dramgood gehört wird. Eine Sache fand ich noch ein bisschen kurios war, dass Dramgood gehört wird, wenn die Hausarbeit erledigt wird. Aber höchstwahrscheinlich, um das Ganze so ein bisschen angenehmer zu machen. Und beim Bügeln, Wäsche zusammenlegen und Putzen irgendwie trotzdem eine gute Zeit zu haben. Von daher auch absolut verständlich.
Das hat ja auch der liebe Paddy uns gesagt, dass er, wenn er zu Hause ist und da irgendwie aufräumt und sauber macht, dass er dann eben auch unseren Podcast hört. Da im Übrigen nochmal ein ganz, ganz großes Dankeschön, dass wir da zu Gast sein durften. Mhm. Das hat sehr viel Spaß gemacht in der vergangenen Woche. Und wir hatten eigentlich vor, wieder ein kleiner Sidestep, aber der muss jetzt mal sein.
Ja.
Wir hatten eigentlich vor, diese Folge bei uns als Special-Folge mit in den Podcast aufzunehmen. Und lieber Paddy, es ist uns leider nicht gelungen, aus dem YouTube-Format für einen Podcast erträgliches Soundformat zu machen.
Ja, das ging leider gar nicht, vom Sound her.
Das ist, man unterschätzt das, wenn man quasi ein YouTube-Video guckt, hat man die Visualität und achtet gar nicht so sehr auf den Klang. Wenn man jetzt aber das wegnimmt, das Bild, und nur noch auf den Klang hört, dann hat man mitbekommen, dass es sehr ein hohes Maß an Unabgestimmtheit zwischen den Lautstärken der Mikros gab, etc. Das heißt, es wäre eher eine Folter für die Ohren, denn was Angenehmes. Von daher haben wir spontan beschlossen, wir machen das doch nicht. Ich habe wirklich 3 Stunden oder 4 Stunden da rumgedockt und mit 1000 Filtern rumprobiert. Man bekommt da das ein oder andere hin, aber dann vermatschen die Stimmen wiederum und das macht halt irgendwie keine Laune. Dementsprechend haben wir gesagt, wir knicken uns das, packen euch aber natürlich sehr gerne, also für alle Dramgood-Hörer, die es nicht mitbekommen haben und nicht gecheckt haben, dass es auch ein YouTube-Video mit uns gibt.
Also, in dem man unsere wunderschönen Gesichter mal sehen kann.
Genau, in dem man unsere Gesichter sehen kann.
Wunderschönen.
Unsere absolut fernsehtauglichen, YouTube-Videotauglichen Gesichter sehen kann. Das packen wir euch dann in die Comments, in die Beschreibung der Folge rein. Da bitte auf dramgood.de gehen und mal in die Folge von heute gucken und da wird dann ein Verweis sein auf eben genau diese Episode der Jungs aus Bremen.
Das hat so viel Spaß gemacht, ihr glaubt es gar nicht. Also man hat da vielleicht eine Vorstellung davon, wenn man sagt, also eigentlich war diese ganze Veranstaltung in der letzten Woche auf 1 Stunde angesetzt. Wir haben 2 Stunden Stream gemacht, haben vorher schon 1/2 Stunde gequatscht und danach nochmal lockerflockig 1,5 bis 2 Stunden quasi offline. Es war wirklich cool. Von daher nochmal Shoutout an die Malt Mariners nach Bremen. Es verlangt nach Wiederholung.
Ja, nicht nur das. Ich würde auch sagen, wer Lust hat, mal bei einem professionellen Online-Tasting dabei zu sein, guckt sich mal deren Homepage an, die bieten da gerade tolle Sachen an. Das macht mit Sicherheit auch eine Menge Spaß. Die bieten da viel Content. Die machen relativ viele Videos.
Mhm, das stimmt.
Kann ich auch empfehlen, sich das anzugucken. Das ist extrem unterhaltsam gemacht. Die haben da Spaß und Freude dabei. Und Paddy, wir haben ja auch gesagt, wir laden dich nochmal hier zu uns in die Runde ein.
Das stimmt.
Das werden wir wahrscheinlich erst nach der Sommerpause hinbekommen, aber wir gucken mal.
Mit großer Sicherheit.
Mit großer Sicherheit. Ja. Dann werden wir auf jeden Fall mal eine Folge zu dritt machen und oder zu viert vielleicht sogar, wenn der Leon mit dabei ist und da auch Lust zu hat. Also auf jeden Fall sind die Malt Mariners da eingeladen, mit uns gemeinsam eine Folge Dramgood aufzunehmen.
Ja. Das wäre witzig. Also Podcast zu viert ist natürlich schwierig. Wir schauen das zu dritt bestimmt auch. Denn ihr merkt ja schon, wir fallen uns schon manchmal ans Wort, wenn wir so ein bisschen, ne, irgendwie ein Thema haben, wo wir richtig Bock drauf haben. Dann ist das schon schwierig. Aber jetzt mal weg vom Organisatorischen, mal wieder hin zu den wirklich wichtigen Themen. Was hat denn dich so in der letzten Woche eigentlich so whisky-mäßig beschäftigt?
Oh Gott, jetzt überfällst du mich hier gerade.
Richtig gut, das kam aus der Kalten, oder?
Ja, total.
Also was mich beschäftigt hat, ist...
Das ist ein Fuchs, ne? Da hat der in der Hinterhand 2-3 Themen und sticht mir jetzt so hier das Messer in den Rücken, der Hund. Nein, alles gut.
Was mich total beschäftigt hat, ist die erste Abfüllung, die jetzt bald rauskommt von der Waterford Distillery, weil ich das Konzept total geil finde. Ich hab ja im privaten Leben auch noch einen Whisky-Blog, wo ich halt immer mal ein paar Sachen verkoste, wo ich so meine Meinung zuschreibe und irgendwie so Bock drauf habe, einfach das mal festzuhalten, so um einfach meine Reise, die ich mache im Whisky, zu der Dram Good natürlich auch total gehört, irgendwie zu dokumentieren. Und als Blogger bekommt man natürlich in letzter Zeit relativ häufig, muss ich auch sagen, mal ein paar Samples zugeschickt. Und ich habe letztens eine E-Mail bekommen von irgendwie DHL, dass ein Paket zu mir unterwegs ist und ich wusste nicht, ich habe doch nichts bestellt, verdammt, ist irgendwas nicht richtig mit dir?
Hast du jetzt mal mit deiner Frau geschimpft?
Nee, es kam ja an mich und nicht an meine Frau. Und es stellte sich heraus, es war ein kleines Sample-Set für der Waterford Distillery. 4 Abfüllungen, 2 New Makes, 2 fast gelagerte Spirits, die noch nicht ganz Whisky sind. Aber das Konzept dahinter finde ich irgendwie total interessant, weil das Ganze einfach so gehandhabt wird, man sagt, man nennt das, ja, wie schon bei Bruichladdich, das ist ja der gleiche Investor-Eigentümer, der dahinter steht mit Marc Renier, das Terroir matters. Im Endeffekt heißt das, dass die Umgebung, wir haben ja schon mal drüber geredet bei Bruichladdich, dass die Umgebung, wo die Gerste wächst, wo der Whisky reift, etc. pp., das Wasser, dass das maßgeblichen Einfluss auf den Whisky als solchen hat. Mhm. Und was man dort verfolgt, ist halt wirklich, dass man die unterschiedlichen Farmen, die die Gerste herstellt, auch als unterschiedliche Abfüllungen rausbringt. Und ich habe an einem Blind-Tasting teilgenommen. Ich wusste nicht, was es ist. Ich bin auch nicht drauf gekommen, dass es irgendwie Waterford sein könnte aus Irland. Ich habe den Unterschied festgestellt zwischen den jungen Spirits. Der war für mich persönlich, war er da, aber er war zwar nicht extrem groß, aber vielleicht liegt es auch daran, dass ich halt im Blind Tasting einfach mal Spirit getrunken habe, der 72% hatte, knapp. Ich habe also nicht genügend Wasser hinzugefügt. Dann wäre sicher dieser Unterschied auch nochmal deutlicher geworden. Aber insgesamt finde ich diesen Ansatz total cool. Wir haben ein paar Samples zugeschickt bekommen, beziehungsweise ich. Ich werde die jetzt bestimmt mal verkosten. Und das hat mich so ein bisschen beschäftigt, weil jetzt kommen irgendwie demnächst diese Abfüllungen raus, irgendwie diese Woche. Das ist ganz, ganz neu. Und was ich an der Brennerei, was mir auch noch aufgefallen ist, du weißt ja, dass irischer Whisky mit EY geschrieben wird. Und diese Brennerei schreibt ihren Whisky mit Y, ohne das E. Ich weiß noch nicht, was der Grund dafür ist, was der Ansatz dahinter ist, ob man sagt, man kehrt zu den Roots zurück oder man sagt, man ist eher schottisch orientiert oder keine Ahnung. Auf jeden Fall schreiben die Waterford Irish Whisky ohne E, was für mich ein totales Novum darstellt.
Es gibt ja in den USA auch ein paar Destillerien, die Whisky ohne E schreiben. Ne? Ich glaube, Maker's Mark oder so schreiben, glaube ich, auch ohne E. Auf dem Etikett.
Okay.
Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob es Maker's Mark ist, aber das gibt's schon.
Ja.
Kann sein, dass es einfach nur ein Abgrenzungsmerkmal ist, kann aber auch sein, dass es jetzt tatsächlich irgendeinen Story-Hintergrund
hat. Es ist ja traditionell schon ein Abgrenzungsmerkmal gewesen, dadurch, dass man ja zeigen wollte, dass der irische Whisky irischer Whisky ist. Das heißt, man hat das E reingepackt und hat damit signalisiert, traditionell, das ist irischer Whisky.
Vielleicht will man jetzt sagen, wir sind nicht Middleton, Bushel Mills,
eben Cooley. Mhm. Ne? Ja, eventuell könnte ich mir durchaus vorstellen. Ja. Ich bin auf jeden Fall gespannt, was da jetzt kommt. Die Flaschen sehen total geil aus. Die haben auch keinen Korken, die haben ein Glas, also kein Korkkorken oder auch keinen Schraubverschluss. Die haben einen Glaskorken. Sind irgendwie in so blau gehalten. Ich glaube jetzt, ja, die werden jetzt 3 Jahre alt sein. Die kommen jetzt irgendwann raus. Ist was ich total interessant finde. Ich fand die Blind Samples hatten eine ganz, ganz eigene Note. Also es ist nicht Einheitsbrei, es hebt sich deutlich ab. Ich dachte damals, dass es eventuell aus Schweden kommt und aus Magmyra, der Brennerei, denn ich hatte eine Wacholdernote so ein bisschen, was ich total interessant und lecker fand, vor allen Dingen bei dem fast gereiften Whiskys. Ja. Fand ich ganz cool. Ansonsten, ich weiß nicht, was passiert noch so in der Whisky-Welt?
In der Whisky-Welt, wo du gerade Irland gesagt hast, da hat bei mir was so leicht im Hinterkopf geklingelt. Und zwar habe ich einen Beitrag gelesen über die Versteigerung, oder nicht die Versteigerung, ja doch, Versteigerung kann man vielleicht sagen, über die Möglichkeit, über eine Online-Auktion eine Flasche irischen Whiskys zu erwerben. Und zwar ein Redbreast Dream Cask. Es ist so, das ist jetzt gerade auch in Mode. McKellen macht das, Buchladdy macht das. Wenn Sonderabfüllungen rauskommen, von denen man weiß, dass sie im Vorfeld schon total überzeichnet sind, das heißt, dass es deutlich mehr Interessenten gibt als Flaschen, dann ist es ja so, bei Artback kennt man das, da kommen dann irgendwie 30.000 Leute und versuchen gleichzeitig 10.000 Flaschen zu bekommen. Und die Server brechen zusammen und alle sind enttäuscht und irgendwie Leute, die irgendwelche Cheats kennen, die auf der Seite, die bekommen dann doch irgendwie die Flaschen in den Warenkorb und so weiter und so fort.
Du sagst Cheats. Das Problem ist ein anderes, aber es hat damit zu tun. Wir haben jährlich die Artback-Sonderabfüllung. Wir haben jährlich, wir haben ganz viele verschiedene Sonderabfüllungen, die alle zu einem bestimmten Zeitpunkt online gehen. Und die alle über den normalen Online-Shop zu haben sind. So, nun gibt es technisch ganz einfache Möglichkeiten, einen Bot zu bauen, der bombardiert die Website mit Anfragen. Ist überhaupt kein Problem, kann jeder machen. Der bombardiert aber die Website mit Anfragen, mit Kaufanfragen. Man gibt vorher ein, welches Produkt möchte man. Der sucht auf der Website, dann klickt der Bot automatisch auf das Produkt, der gibt automatisch die maximale Bestellmenge ein und gibt automatisch die Zahlungsinformationen, Versandadresse und so weiter ein. Das heißt, Bots sind oft schneller. Man mag es kaum glauben, es geht hier um Whisky, aber es ist wirklich so. Bots, also eine Art von künstlicher Intelligenz, die vorher programmiert wurde, etwas Bestimmtes zu tun, kaufen diese Sachen. Diese Sachen sind am Anfang natürlich relativ oft schon natürlich preisintensiv, aber sie sind definitiv limitiert. Durch diese Limitierung ist es so, dass viele Leute das möchten. Dann kommen Bots hinzu, die das wegkaufen, weil sie natürlich viel mehr anfragen innerhalb einer bestimmten Zeit. Das heißt, während der Otto-Normalverbraucher in der Warteschlange hängt, ballert der Bots die Webseite mit Anfragen zu und kann somit schneller durchkommen, kauft dann automatisch Flaschen, die gehen alle an irgendeine gleiche Versandadresse, an eine leicht abgeänderte Versandadresse. Und somit hat dann quasi eine Person ganz, ganz viele Flaschen und die werden in der Regel an Leute verkauft über Whiskybase, über eBay, über die gängigen Auktionsplattformen etc. pp. Damit findet natürlich nochmals eine Verknappung statt. Und man möchte dem aus dem Weg gehen, indem man A, wenn wir jetzt uns zum Beispiel Wimms angucken, wenn wir uns Tobermory angucken, die nutzen Passwörter. Das heißt, man bekommt als Member eines bestimmten Newsletters, eines Clubs etc. pp., bekommt man an einem Tag ein Passwort zugesandt und dann ist das dieses persönliche Passwort, das ist auch einmal nutzbar, für eine Flasche nutzbar. Kann man machen. Auf der anderen Seite gibt es nun die Möglichkeit, die du genannt hast, um dem Ganzen aus dem Weg zu gehen, um wirklich jeden irgendwie, das macht jetzt Buchladdy zum Beispiel.
Genau, McKellen macht das
auch. McKellen macht das, um halt diesen Bots keine Möglichkeit mehr zu geben, diese Flaschen zu kaufen. Was wirklich so ist, also Brühler Whiskyhaus haben wir ganz, ganz oft gesehen, dass dort die Server überlastet waren. Und das war oftmals genau aus diesem Grund.
Es gab ja im Brüder Whisky Haus sogar witzigerweise eine Abfüllung dazu.
Genau,
das stimmt. Revenge of the Bots oder so heißt die, glaube ich, wo genau auf dieses Thema gespielt wird. Und ich finde, das ist schon ein ziemlicher Abgrund, der da deutlich wird, weil das ist schon eigentlich sowas von entzerrt zu dem Nutzen, den das Ganze eigentlich haben sollte, weil ich würde sagen, normalerweise ist es kein Problem, wenn die Ausgefuchsten, die Schnellen und so eine Abfüllung kriegen und die dann auch meinetwegen morgens um 3 aufstehen, um dann zu einer bestimmten Uhrzeit mitzubieten. Die technischen Hilfsmittel, die man dann nimmt und die sich dann verselbstständigen, machen das Ganze natürlich pervers. Aber
definitiv,
stimme ich dir zu. Genau. Aber da ist jetzt ja das neue Mittel der Wahl, zu dem es, wie ich zumindest verstanden habe, Stand heute noch nicht so sehr viele abweichende Tricks und Möglichkeiten gibt, ist, dass man sagt, jeder kann sich halt einmal auf der Website für eine Verlosung registrieren und hat dann eben die Möglichkeit, im Falle eines Gewinns diese Flasche käuflich zu erwerben. Warum ist das, muss das auch bei der Firma Redbreast, oder warum macht das auch bei denen Sinn? Das wurde jetzt diese Woche veröffentlicht. Die haben eine 28 Jahre alte Abfüllung auf den Markt gebracht, aus 4 Fässern kommt, die nochmal in einem Portpipe irgendwie nachgereift wurde. Und da sind 912 Flaschen rausgekommen. Und es haben sich 7400 Menschen für diese Abfüllung beworben. Ja, das heißt, ungefähr 1:7 war die Chance, so eine Flasche zu kriegen.
Ich habe uns mal was bestellt.
Und 51,5%. Und jetzt haltet euch fest, der Verkaufspreis einer Flasche von 490 € hat diese 7400 Personen offensichtlich nicht abgeschreckt. Das weiß man natürlich vorher, was die Flasche nachher kostet, das Ding mitzunehmen. Das heißt, auch in dem Fall sind von diesen 7400 6500 leer ausgegangen. Ja. Aber es ist, glaube ich, doch ein Tick gerechter. Klar wird es Leute geben, die melden sich da mit ihrer Oma, mit ihrer kompletten Verwandtschaft, ihrer arabischen Großfamilie da an. Das meine ich jetzt gar nicht despektierlich, sondern halt, dass es halt eben sehr viele Menschen sind, deren Namen man sowas kann. Ich kenne gar nicht, ich habe nicht so eine große Verwandtschaft, ich könnte gar nicht. Da würde ich vielleicht auf 5, 6, 7, 8 Adressen kommen, die ich da angeben könnte. Aber das meine ich jetzt gar nicht, sondern halt eben den Punkt, dass man dort dennoch, glaube ich, ein relativ faires Verfahren irgendwie ermöglicht. Ja, mit dem Versuch, eben sowas zu unterbinden. Ja. Spannend auf jeden Fall. Jetzt hast du gesagt, du hast was für uns bestellt.
Ach so, ja, ich folge der Flasche auf jeden Fall in der Whisky Base und ich bekomme die ganze Woche schon E-Mails, diese Flasche ist zum Verkauf, diese Flasche, und so weiter. Jedes Mal, wenn jemand diese Flasche privat in der Whisky Base hochlädt zum Verkauf, dann bekomme ich eine E-Mail und die Preise starteten mit, also was hast du gesagt, Verkaufspreis 400?
490.
490, die starteten mit 899. Aktuell bekomme ich E-Mails, wo 1.399, also knapp 1.400 € für die Flasche verlangt werden. Also es ist ein Wahnsinnsgeschäft, was damit gemacht wird. Und dann kann sicher von euch jeder verstehen, dass Bots genutzt werden, um solche Flaschen zu erwerben. Und dann werden diese Flaschen weiterverkauft, weil man kann unfassbar viel Geld damit machen. Es ist wirklich abgefahren. Und wenn man das mal nicht aus der Sicht des Genießers betrachtet, sondern aus der Sicht des Investors, des Menschen, der Kohle machen will, dann muss ich sagen, ist das eine sehr, sehr einfache Angelegenheit, um Geld zu machen.
Ja, das mag alles sein.
Was natürlich ein, sorry für die Sprache, Arschloch-Move ist. Aber wir sind ja, wie gesagt, hier in so in dieser Stammtisch-Situation natürlich auch, da kann man sich auch mal über sowas aufregen. Es ist natürlich schwierig, aber es gibt, wie gesagt, man kann sehr, sehr, sehr viel Geld damit verdienen und man sieht es aktuell leider vor allen Dingen bei solchen Abfüllungen immer wieder. Du sagtest gerade, ja, ich habe mir uns da mal was besorgt. Es gab zuvor eine Abfüllung, die war ein Jahr jünger, ein Dream Cask, 27 Jahre. Ich habe bei uns im Forum an der Teilung teilgenommen, eigentlich eine Doppelteilung. Einmal das 27-jährige und das 28-jährige Dream Cask von Redbreast. Leider kam die Teilung für dieses 28-jährige nicht wurde nicht geteilt, einfach aus dem Grund, weil eben die Zuteilung nicht stattfand.
Also der Teiler hat keine Flasche gekriegt.
Genau. Ja. Und aber ich habe uns das 27-Jährige mal bestellt. Okay. Und wir können das demnächst einfach mal probieren. Vielleicht lassen wir das auch einfach mal als zweite Abfüllung neben dem Sample Set mal in der Folge laufen. Könnten wir ja auch mal machen, weil das ist definitiv, also ich hatte schon 2, 3 der letzten Dreamcast von Redbreast probiert. Und ich muss sagen, das ist wirklich was ganz, ganz Tolles, was man einfach mal als Sample, also als Flasche ist es absolut over the top, finde ich, aber als Sample absolut mal probiert haben sollte.
Ja, du, bei 1400 Euro, da bleibt mir die Spucke weg. Ne? Das ist natürlich Absurdistan. Ne? Nichtsdestotrotz, dass es mit Sicherheit gibt, auch Leute gibt, die das dafür kaufen. Mhm. Aber das ist natürlich schon ziemlich verrückt. Für, wenn auch einen alten Malt, aber eben jetzt auch etwas, was doch, ja, wie sagt man das, eben dann aufgrund, dass es zu Weiterverkaufszwecken auch in vielen Bereichen erworben wird, auch doch eine gewisse Verfügbarkeit hat.
Ja.
Aber gut, so ist es halt. Wir reden ja oft darüber, dass es in diesem Kosmos so viel Verrückte gibt und zu denen gesellen sich jetzt auch noch die Menschen, die irgendwie Wertanlagen irgendwie suchen, die nicht wissen, wohin mit ihrem Geld und in Sachwerte investieren wollen und so weiter und so fort. Und das treibt das alles natürlich noch auf die Spitze zu den Dingen, die wir eh schon haben. Und hinzu kommt, das darf man ja auch nicht vergessen, aufgrund dieser absurden Nachfrage sind auch die Destillerien natürlich verleitet, das Ding nicht mehr für 2,99, sondern für 4,99 anzubieten. Und das nächste Mal kostet so ein Ding 6,99, weil die halt genau wissen, das wird ja nachher eh für 1.000 Euro bei eBay landen.
Das Geld ist da.
Ja, das heißt, das wird halt auch nochmal entsprechend immer nach oben angepasst schon von den Destillerien. Und das wiederum treibt natürlich auch die Preise in Summe für unseren Whisky-Markt. Bei den Iren ist es vielleicht auch noch eine Besonderheit, weil da gibt es halt so wenig alte Fässer. Das muss man halt sagen. Ja. In der schottischen Whisky-Industrie gibt es extrem viel alte Fässer. Da ist vielleicht nicht mehr viel drin. Aber mit 25, 30 Jahren, da gibt es noch, weiß ich gar nicht, wie viele tausende Fässer da auf der Insel, da gibt es genug. Das ist in Schottland nicht so. In Irland nicht so. In Irland ist da, sind die Lager relativ leer. Die 20 oder sowas, die kriegt man, glaube ich, noch mittlerweile ganz gut hin. Das sieht man ja am Redbreast 21 als Beispiel.
Aber der ist auch sehr, sehr teuer geworden.
Ja, der ist auch teuer, aber das ist noch irgendwie eine bezahlbare Flasche. Ne? Und den gibt es auch, der ist immer verfügbar.
Das stimmt.
Jetzt muss man mal überlegen, die 5 Jahre drauf, ne? Also die 27, 28 Jahre, da hört es dann schon auf. Und da ist man in einem Seltenheitsmoment, in einem Seltenheitsfaktor, wo man dann eben halt dann eben einen maximalen Aufpreis bezahlen muss. Ja, Tim, du wuselst hier rum.
Ich habe gerade mal kurz rumgewuselt, ja. Ich habe mal den Checker ausgespielt, weil er irgendwie, der stand hier neben mir. Und der musste einfach mal weg. Manchmal kommt mein innerer Monk durch und dann muss ich kurz das Zeug wegräumen. Aber du meintest jetzt schon Redbreast 21 und ich sage dir, wir machen den auf jeden Fall klar für eins unserer Sample-Sets, weil das ist eine Flasche, wo ich auch sage, a lot of value for little money. Auch wenn das Teil irgendwie 130 Euro kostet, bekommt man da sehr, 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 sehr viel, sehr, 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 sehr guten Whisky für. Und ist ein Irre. Vielleicht dann so im, also nochmal kurz zum Sample-Set, was jetzt bald rauskommen wird für den Juli. Wir machen eine kleine Sommerpause und zwar wird sich die Sommerpause im Endeffekt von Mitte Juli bis Mitte August mindestens hinziehen. Also 4 Wochen werden wir auf jeden Fall mal so einen Cut reinmachen. Das heißt, das aktuelle Sample-Set, was wir für den Juli rausbringen, ist im Endeffekt Juli, August. Das heißt, 2 Wochen Juli, 2 Wochen Ende August. Und dann wird das nächste erst im September rauskommen. Und für den September habe ich gerade, also vielleicht, ja, ich habe gerade auf jeden Fall schon 2, 3 Ideen, die ich da gerne unterbringen möchte, die wir dann auch thematisch sehr, sehr, sehr schön mit einbinden können. Und eine davon ist, wie gesagt, so ein Redbreast, sei es der 21er, sei es der 15er, der Bombe ist. Ein Dreamcast werden wir sicher nicht mit da reinpacken, weil das ist definitiv für uns unmöglich.
Ja.
Und für euch wäre das auch kein Spaß, das sicher dann irgendwie einfach mal so nebenbei zu bezahlen.
Nein, das ist eine gute Idee mit dem Redbreast. Und tatsächlich, da können wir überlegen, ob man einen 12er fast stark nimmt, einen 15er, selbst der Lustau, das sind alles schöne Flaschen. Mhm. Die sind alle gut. Also kann ich durch die Bank weg auch empfehlen. Und das könnte man auch mal in der Runde machen. Na klar.
Sehr schön. Dann würde ich gerne jetzt damit schließen.
Ja.
Denn wir haben bestimmt mal wieder überzogen. Ich habe zwar gerade keine Zeit, aber hier ist es gerade schon richtig, richtig dunkel geworden. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Wir haben heute seit langem mal wieder nebeneinander gesessen. Das war echt cool, Olli. Und auch wenn wir den Wild Turkey 101 nicht im Detail so pur extrem beschrieben haben, sondern auch mit einem Cocktail gespielt haben, hoffe ich, dass es für euch ein cooler Input war und dass es euch auch Spaß gemacht hat. Spielt ein bisschen auch mit den Spirituosen. Man muss es nicht immer pur trinken. Man kann ganz, ganz viele Sachen damit machen, Cocktails. Natürlich in erster Linie. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und wünsche euch einen schönen Rest, Sonntag, Montag, was auch immer, wann ihr uns hört. Bis bald.
Genau in dem Sinne, dem ist nichts hinzuzufügen. Ciao, ciao.